Bist auch schwer beeindruckt von mir, Nina?
Hervorragend, ja.
Ich habe so eben bewiesen, dass ich ein fantastischer Handwerker bin. Geholfen hat das feine Mittag mit zwei Glas Wein.
Okay, ja dann.
Also, heute neuer Brief. Ich habe mich letztes Mal an die Übersetzung versucht. Haben wir eine neue Übersetzung? Also, was ist der Titel? Folge nicht dem Rat ab Stange.
Ich weiß nicht ganz aktuell, wie du das letzte Mal übersetzt hast. Aber du tust das immer so hervorragend übersetzen. Also
nein, wir haben ja das Problem so mit off the rack. Und eben ab Stange, 0815.
Ja, ja. Stimmt.
Ja, also Rat ab Stange. Dann müssen wir uns auf das einigen. Mhm. Also, der Dörschowitz sagt, wir kommen ja viele Karriereempfehlungen über. Also, wie gründet deine eigene Kanzlei, mach das, mach dies, mach jenes. Und sein Punkt ist nicht, dass die Wege falsch wären, sondern sein Punkt ist, so Rats sind gefährlich, wenn sie als allgemeine Worte verkauft werden. Denn ein guter Rat muss auf Person passen. Zum Beispiel ist nicht jede Person für die Hierarchie gemacht oder nicht jede Person für Einsamkeit von einer Selbstständigkeit. Nicht jede Person will gegen Autoritäten kämpfen. Und nicht jeder Mensch will beispielsweise Autoritäten vertreten. Und er sagt, viele Ratschläge sind verkleidet als verkappte Autobiografien. Also wer einen Rat macht, empfiehlt oft den eigenen Weg und nicht den, der unbedingt zum Gegenüber passt. Und so also Quintessenz ist wahrscheinlich, so wie ich es verstehe, lebe in deiner eigenen Haut und nicht in der Haut von einem anderen. Habe ich das gut zusammengefasst oder hast du den Brief ganz anders gelesen?
Nein, ja. Es ist mir irgendwie so ein bisschen bekannt vorgekommen, das haben wir irgendwie schon mal besprochen. Ich habe doch keine Zeit gehabt, zum Nachschauen. Aber
ja, es ist schon immer ein bisschen ähnlich.
Das hast du schon
letztes Mal rausgeschält.
Ja, das aber auch. Und er hat ja doch schon mal erzählt, mit Rat folgen ist heikel, oder?
Mhm.
Oder kann heikel sein. Weißt du, was ich spannend gefunden habe? Das fängt ja so an mit, mach deine eigene Kanzlei auf. Mach deinen Weg als Partner in einer grossen Firma. Arbeite in einer kleinen Boutique-Kanzlei. Es ist so, du weißt gerade, wo du hingehörst. Nicht? Du liest es und das Herz kommt an den Ort. Oder dort, wo es bei dir hoffe ich auch. Oder hast du gefunden, ich glaube, ich werde jetzt...
Vertreter von der Autoritäten, genau.
Nein, aber es ist dann ja auch so, ich schreibe ein Drehbuch. Dann hat er gesagt, kann ja sein, dass das dein neues Projekt ist zum Beispiel, dass dort dein Herz kommt.
Nein, also mein seelischer Haushalt ist insofern noch ganz bei mir, immer noch der gleiche. Eben der Gedanke eins ist da mit diesen Karrierebefehl. Und ich glaube, die erste Frage ist ja in diesem Zusammenhang quasi nicht, was ist allenfalls prestigeträchtig, sondern wirklich die Frage, wie du jetzt sagst, wo gehöre ich hin, oder? In welcher Umgebung werde ich lebendig? Also das haben wir ja schon mal besprochen, das Wort lebendig.
Das ist aber das, nach was du auswählst. Ich glaube, das ist wieder eine Charakterfrage. Wenn ich doch einfach will, und zu dem kommt er dann schon auch noch, wenn ich doch einfach will, möglichst viel verdienen, weil das mir wichtig ist, dann ist es wahrscheinlich egal, wo ich mich lebendig fühle, weil im Endeffekt fühle ich mich dann lebendig, wenn ich in meinem Privatjet auf meine Privatinsel fliegen kann.
Ich glaube, einfach so ein Rat, sagen wir, bist ein Studienabgänger, was willst du mit dem machen? Ich meine, du musst es ja wie selber ausprobieren. Wir haben ja letztens eine Mitarbeiterin, nicht mir, ich habe einer Mitarbeiterin so gesagt, möchtest du wissen, wo ich dich sehe? Und dann habe ich es ja, hat sie es natürlich gewusst und dann habe ich es gesagt und dann ist ja Aufregung entstanden ohne Ende. Wobei es natürlich schon ein bisschen eine provokative Note drin hat. Aber ich wollte nur sagen, du musst ja das wie auch mal ausprobieren und du musst deine Lehr- und Wanderjahre absolvieren, um überhaupt dein Plätzchen zu finden. Und darum finde ich es auch so schwierig bei denen, weißt du, die ins Gericht gehen als Auditor, dann Gerichtsschreiber werden und, dann Gerichtsschreiber am Obergericht, irgendwann sind sie Richter. Die haben einfach doch sehr wenig gesehen.
Ausserhalb vom Gericht. Ja.
Und gerade eigentlich das Gericht, wo müsste alle Seiten sehen, engt das so massiv ein und du kannst ja gar nicht mehr Richter werden, außer du gehst den Weg. Also es ist ein völlig falscher Karriereweg in diesem Bereich. Und es ist auch für die Leute nicht gut, weil du musst dein Plätzchen finden.
Man könnte jetzt sagen, die haben einfach schnell ihr Plätzchen gefunden, Herr
Bonin. Die haben das Glück gehabt, dass sie gerade im richtigen Plätzchen gelandet sind. Aber doch, ich finde, von mir geredet. Ich bin froh, dass ich die Wander- und Lehrjahre gemacht habe.
Ich glaube, dass in einem gewissen Maß brauchst du das, ja. Also, ja, wobei wahrscheinlich auch nicht. Ich kenne auch Leute, die sind schon seit 100 Jahren am gleichen Ort, jetzt nicht unbedingt nur auf den juristischen Bereich, und sind mega glücklich. Also ich glaube, es ist nicht für jeden nötig. Aber, und das ist ja auch das, was er sagt, ich meine, das ist ja der grosse Luxus, wenn man Jus studiert. Du hast so viele Möglichkeiten. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Mhm. Das sagt er auch eben. Kleine Kanzlei selber, grosse Firma, Partner anstreben oder Partnerin anstreben.
Ja, oder auch
anstreben,
ganz weg von
oder bist am Gericht. Oder
Drehbücher schreiben, er macht sehr
eben,
viel
und er sagt, wenn es deinen Job nicht gibt, dann machst du ihn auch selber. Du hast irgendwie so ein, das ist auch etwas, was ich so tausendfach gehört habe. Mit dem kannst du einfach alles machen. Du hast einen soliden Stock rein, kannst alles mit dem machen. Das ist wahr.
Aber eben, wie gehen wir jetzt mit so Karriereratschlägen um? Und jetzt, ich würde mal sagen, man sollte es eigentlich behandeln wie eine Zeugenaussage oder wie eine beschuldigte Aussage. Wer redet, aus welcher Perspektive, mit welchem Interesse, was hat die Person, die mir einen Ratschlag gibt, alles gesehen, was hat sie allenfalls verdrängt und was muss wahr sein, damit die Rat für mich oder damit der Rat für mich auch stimmt?
Würdest du eine beschuldigte Aussage so kritisch würdigen oder erwartest du das von anderen Players in diesem Spiel?
Je nachdem, welche Rolle ich in diesem Spiel habe. Wie du weißt, mache ich sehr viel geschädigte Verträge.
Das ist richtig, aber Staatsanwalt bist du trotzdem nie.
Aber man darf nicht einfach etwas unkritisch entgegennehmen, auch wenn es sehr wohlmeinend kann sein.
Das ist aber auch wieder so, ich meine, ich wiederhole mich, es ist so eine Standing-Frage zu dir selber. Also, und ich habe es ja schon mal gesagt, eben, manchmal machst du mir einen gut gemeinten Ratschlag und ich mache das Gegenteil. Also, ja, ich kann mich so lachen, er sagt doch, folge meinem Rat, nur wenn du willst, so sein wie der Mensch, der dir das gibt. Kann ich mir so überlegen, will ich kein Haar mehr, wenn du durch mir etwas sagst.
Dafür einen Damenbart.
Ja, unbedingt, ja.
Also das hast du jetzt sogar gesagt, ein nützlicher Rat muss immer auf die Person passen, die sie überkommt. Letztendlich ist es dann auch eine Frage von der Arbeitsform. Dort sind ja vor allem die Unterschiede. Die Art von der Arbeit ist ja an einem Gericht als Richter ganz anders als jetzt unsere oder die von einem Staatsanwalt oder in einer Wirtschaftskanzlei. Also ein Strafverteidiger braucht ganz andere Skills als jemand am Gericht. Es ist etwas anderes, ob du die Verantwortung trägst für Zwangsmassnahmen.
Ja, natürlich. Es ist aber auch etwas anderes, mit einer beschuldigten Person direkt zu interagieren. Ab
ja,
Sekunde 1 in einer vollkommenen Stresssituation, so dass es die Person versteht, als irgendwie in einer Befragung vor dem Gericht, wo eben, wir haben es glaube ich schon 100 Mal gesagt in diesem Podcast, irgendwie so ein Theater ist, weil die so unter Stress sind. Und dann teilweise auch die Fragen gar nicht verstehen, die gestellt werden, weil derart kompliziert nicht auf den Menschen, wie auch, sie kennen den Menschen nicht, oder? Aber ja, das ist ganz anders. Ja. Ja,
eben, ich finde, das Entscheidende ist, dass man eben nicht der Bequemlichkeit folgt. Jetzt bringen wir das Beispiel, ich habe jetzt am Gericht angefangen, es bietet sich jetzt da Opportunitäten, mögliche Stellen, ich mache jetzt einfach aus Bequemlichkeit den Weg und sich auch überlegen, das berufliche Selbst, das muss sich ja wie bilden. Du bist das ja nicht von Anfang an. Und das bildet sich nur, wenn du auch Verschiedenes ausprobierst.
Mhm. Wenn du, aber ich meine, das, also was du gut sagst, ist ja nur, also bequemlicher Erfolg ist nur dann nicht, wenn du willst, die Erfüllung, das ist ein höheres Wort, in deinem Job erleben. Wenn ich einfach Dienst nach Vorschrift mache, 8 to 5, ich will einfach so und so viel auf meinem Konto am Ende des Monats und die restliche Zeit schreibe ich irgendein Drehbuch und gehe klettern. Und das ist mein Lebensinhalt. Warum nicht? Oder? Also kannst du es auch anders sehen.
Ja, 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 ja. Aber ich habe jetzt Medien so im Blick, weißt du, die dann im goldenen Käfig sind. Du hast in einer Wirtschaftskanzlei angefangen, bist jetzt dort Juniorpartner, verdienst sehr, sehr, sehr viel Geld und dann ist dann immer die Frage, also eine schlechte Karriere verbeugt dich und eine gute Karriere tut dich als Person ausweiten, dehnen. Also ich wollte sagen, es ist nicht jeder für jede Struktur gemacht.
Wieso ich sehe dich jetzt in einer so einer klassisch hierarchischen Stellung? Nein, natürlich nicht. Logisch nicht. Eben, aber das sagt er auch, musst du es auch ein bisschen ausprobieren, aber pass auf beim Ausprobieren, dass du nicht dort bleibst, weil es dann eben so angenehm ist. Oder
eben, viel ist Geld, das, was viel ich das jetzt gesagt so. Habe. Ja,
ja, aber kann, ich meine, das kann ja sein, dass du eben vorher schon rumgekommen bist. Und dann ja, bleibst du einfach sitzen, irgendwann.
Ja, das sagt er ja auch beim Rumgumpen. Es darf ja dann nicht eine Vermeidungsstrategie sein. Also Lehr- und Wanderjahr könnte dann doch nicht ewig dauern. Also eben ein Gedanke ist dann, manche gehören zur Zeit der Staat, andere müssen Autoritäten hinterfragen können.
Zu welchen tust du dich zählen, Herr Bonin? Ist das echt im Job inhärent, welche Variante du da müsstest wählen?
Ja, aber jetzt, weißt, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, bist du jemand, der Konflikt liebt? Aber wenn du jetzt als Strafverteidiger zu sehr Konflikt liebst, dann würdest du unnötige Kriege führen. Gleichzeitig, wenn du Konflikt zu sehr fürchtest, dann wirst du notwendige Kriege vermeiden. Wer Anerkennung braucht, sagen wir von der Behörde, wird viel zu früh nachgeben. Wer aber gleichzeitig Behörden verachtet, wird letztendlich nie das Gericht überzeugen und wird langweilen.
Mhm.
Also ja. Weißt du, es ist schon...
Man
muss auf einer breiten Klaviatur spielen.
Und ist es nicht eigentlich wie... So ziemlich fast alles im Leben ist zu extrem, ist nicht gut, egal in welche Richtung. Mhm. Oder? Also, das eben, gilt natürlich im Besonderen für unseren Job. Und du willst ja auch nicht irgendwie ein Bild machen mit «Der macht immer das» oder «Die macht immer das» oder «Jedes Mal, wenn die ist, ist das». Und eben, dann plötzlich bist du in einer anderen Position, dann plötzlich irgendeine Seite Geschädigungsvertretung oder so und es geht nicht mehr, oder?
Also, ja, ja.
Du musst unbedingt in unserem Job bereit sein und können abschätzen, wo lohnt sich's nicht für den Fall.
Eben, ich möchte einfach davor warnen. Also ein Strafverteidiger ist nicht einfach ein Pubertierender. Sondern ein Strafverteidiger zwingt den Staat sauber zu arbeiten. Und das ist eben keine Störung vom Rechtsstaat, sondern das ist Rechtsstaat.
Ja, das, ja.
Und das finde ich wichtig. Und ich finde auch wichtig zu sagen,
man kann es nicht so genug,
der Staatsanwalt nicht genug ist nicht automatisch der Gut. Weil beide können rechtsstaatlich handeln, aber auch beide können es nicht.
Natürlich.
Und da hat man eine viel einseitige Sicht. Und auf einer Seite ist viel zu wenig Kontrolle da.
Ich finde es eher so ein Ding, dass wir es immer wieder betonen, dass wir gar nicht Steuerfaktor sind. Aber es wird uns ja... Ich habe langsam das Gefühl, jeder Gelegenheit, wo man uns das Ziel führen kann, mitteilen, wird uns das mitteilt. Das ist ein bisschen... Ja, okay.
Es ist auch die völlig falsche Vorstellung, was ein Aktenstück ist oder eine Strafuntersuchung. Das ist nicht eine Ware, sondern das ist eine organisierte Perspektive, organisiert von einer Person, nämlich der Staatsanwältin oder dem Staatsanwalt. Das ist nicht einfach eine Ware. Und das enthält nur, was erhoben worden ist und was die Person für nötig erachtet hat, dass sie erhoben wird. Es ist abhängig von der Art und Weise, wie es befragt worden ist. Und dabei wird einmal ganz viel übersehen, und es wird Zeug unterschlagen. Und umso störender ist unsere Strafprozessordnung, die eben das derart einseitig organisiert.
Ja, ich bin ganz bei dir.
Wie sind wir jetzt wieder in dieser unglaublichen Thematik gehandelt, wo einfach, ich weiss auch nicht, weißt, es ist ja, man hat es ja vielleicht wahrscheinlich gerade gemerkt, dass meine Stimme ein Stück weit...
Hast du dich recht zusammengerissen?
Ja.
Bist du ein bisschen müde vom Mittagessen, gell?
Zwei Glas Wein wirken. Also, dann hast du gesagt, eben Recht ist wirklich etwas, das derart weit ist, dass man nachher auch einfach unglaublich viele Optionen hat. Und das bietet es ja wirklich an, sich da einmal umzuschauen in diesem weiten Feld.
Mhm. Ist aber auch ein Nachteil. Also, ich mag mich noch erinnern, als ich angefangen habe zu studieren und gefragt wurde, ja, was machst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich studiere. Und dann, was denn? Ja, Jus. Ah, weiß nicht, was machen. So, ja, genau. Also das ist natürlich schon auch etwas, was mithängt, oder? Das mag auch für viele so sein. Ich weiß nicht, was ich mache. Das ist eine solide Basis. Ich mache mal Jus.
Ja, ich würde jedem empfehlen, der nicht weiss, was machen, er soll Jus machen.
Auf keinen Fall.
Wieso?
Auf keinen Fall. Nein.
Was würdest du denn, was ist denn dein Rat?
Wenn du nicht weisst, was machen, find es raus und mach dann das.
Nein, es ist das bestmögliche Studium.
Nein.
Das ist jetzt auch so ein Rat.
Nein.
Es ist so breit. Es hat ja, Soziologie, es hat Psychologie, es hat Geschichte, es hat alles.
Mhm. Und dann studierst und hast keine Ahnung, was du mit dem machen willst, weil du eigentlich gar nicht machen willst.
Mal, das ist als Grundlage.
Das ist super, ja. Es sind alle Wege offen.
Mhm. Das ist auch einer von diesen pauschalen Ratschlägen von mir. Jetzt, wenn man jetzt sagt, man will einen Rat, oder man kommt ungefragt einen Rat über, welche Fragen müssen wir dann einem Ratgeber stellen? Also jetzt gerade mir. Ich sage, hey, studiere ich aus. Was wären denn gescheite Fragen an einen Ratgeber?
Ja, schlussendlich musst du herausfinden, wie die Person auf das kommt. Also, was war denn dein Grund, warum du JUS studiert hast, zum Beispiel?
Und aber auch, was hätte dich den Weg gekostet?
Zum Beispiel auch. Das wäre jetzt eben zum Beispiel mein Grund, warum ich vom Studium abrate. Ich habe jetzt das Studium nicht so spannend gefunden. Es ist mir, aber es hat, glaube ich, etwas geändert. Viel zu wenig praktisch gewesen. Und das ist das, warum ich finde, es braucht also durchhalten wollen. Oder ich habe es zumindest teilweise gebraucht. Ich hätte es nicht durchgezogen. Wenn ich nicht gewusst hätte von Anfang an, dass ich das durchziehen will, ich hätte es nicht durchgezogen.
Dann müssen wir auch fragen, welche Fähigkeit hast du auf dem Weg verloren oder vernachlässigt?
Wieso?
Ja, vielleicht hast du irgendein besonderes Talent gehabt.
Gestützt auf das, schliessest du was? Nein, finde ich jetzt nicht so eine entscheidende
Frage. Wohl, wenn ich jetzt sage, Maus ist unglaublich begabt gewesen wäre und ich mache Jus, dann wäre das ein Teil von mir, den ich beiseite geschoben hätte.
Und ich frage dich, also du gibst mir den Tipp, studiere ich aus. Und dann frage ich, was hast du weggeschrieben? Dann sagst du mir ja Musik. Und das bedeutet für mich was?
Nein,
der mir den Ratschlag gibt, ist eigentlich mal musisch begabt. Sie hat das aber weggeschoben und empfiehlt es mir trotzdem. Bin ich auch musisch begabt?
Nein, aber es ist ja schon eine Frage, was hast du unterdrückt, was hast du auf dem Weg verloren? Welche Interessen hast du vernachlässigt? Weil dann kannst du auch die Kosten besser abschätzen.
Kannst du das immer benamsen?
Ich glaube, das kannst du relativ klar sagen. Dann haben wir ja im Bewerbungsgespräch die Leute gefragt, was würdest du in einem Bewerbungsgespräch nie sagen? Das wäre auch eine Frage, die man stellen müsste. Was würdest du jemandem sicher nicht erzählen, der dich bewundert? Was wäre da deine Antwort?
ich weiß es jetzt wirklich nicht, aber ich würde es auch definitiv sicher nicht sagen.
Wieso? Also aha, da im Podcast würdest du es nicht sagen?
Ja.
Das wäre jetzt aber endlich mal interessant.
Ja, dann tu doch du die Frage beantworten.
Jetzt tun wir das einmal schnell auf.
Ein klassischer Bonin.
Nächste Frage. Jetzt tun wir das schnell auf Verteidigung münzen. Also, wir geben ja auch sehr viele Ratschläge im Rahmen von einer Verteidigung.
Ja.
Es ist ja das immer auch aus unserem eigenen Temperament raus. Also sagen wir, wenn du ein kämpferischer Verteidiger bist, gibst du ganz andere Ratschläge, als wenn du in einer bist, der ausgleichend ist.
Ja.
Also auch da muss man sich seinen Stärken, Schwächen bewusst sein und schauen, dass man dann wirklich eine Strategie entwickelt, die dem Klienten angepasst ist und nicht nur deine Handschrift trägt. Weil letztendlich muss ja immer der Klient, der Beschuldigte, die Strategie auch zumindest mittragen.
Auf jeden Fall.
Das finde ich schon sehr wichtig, dass man nicht immer einfach das Gleiche macht, weil man es sich ist. Das ist nicht gute Verteidigung.
Gut, aber die Tendenz ist natürlich trotzdem, du hast einen Charakter.
Ja, aber das musst du eben reflektieren.
Und ja, aber du wirst nicht, wenn du immer oder tendenziell eher der Verteidiger oder die Verteidigerin bist, die mitwirkt,
ja,
dann kannst du nicht plötzlich, bist du wahrscheinlich nicht die Person, die dann plötzlich in die komplette Opposition geht.
Man darf einfach den eigenen Reflex nicht mit Strategie verwechseln. Weißt, ich denke jetzt, es gibt ja so einen Anwalt, der immer so massiv schiesst, so immer so überschiesst, sich völlig im Ton vergreift. Gibt es ja so ein paar Figuren. Und ich meine, das ist ja nur noch langweilig, weil du merkst, beim zweiten Mal ist es gleich, beim dritten Mal ist es gleich, beim vierten Mal ist es gleich. Ich meine, das verpufft ja völlig. Schon beim ersten Mal denkst du, was hat jetzt der geritten? Oder? Aber es ist dann so, okay, der halt wieder. Ich hatte zum Beispiel den Fall ausserkantonal. Dort habe ich auch irgendwie irgendwie neu im Fall reingekommen, ein Schreiben rausgelassen. Und dann ist eine Antwort gekommen, steile Brise, sagen wir es so. Eine kalte Brise ist gekommen. Und ich meine, da mag er vielleicht Leute beeindrucken, die vielleicht ganz neu auf dem Job sind. Und vielleicht Klientel war auch die erste Hundertstelsekunde beeindruckt gewesen. Aber faktisch, für mich war klar, die kalte Brise ist, hat nur offenbart, wie schwacher auf der Brust ist. Also, oder? Aber weil sonst braucht es das nicht.
Das stimmt. Ich finde es lustig, dass du das ansprichst. Ich war letztes Jahr im Gericht. Da hat tatsächlich mein Klient müssen wegen der Verteidigungsstrategie recht einstecken.
Und welche Rolle bist du?
Verteidigerin.
Ja.
Ich habe natürlich absolut nichts mit dieser Verteidigungsstrategie zu tun. Und ich muss sagen, ich habe ihn noch schwierig gefunden. Souverän gelöst natürlich mein Klient. Aber wir sind es uns schon nicht so gewöhnt, dass Behördenmitglieder so können tun können.
Also vor allem ist jetzt viel zu abstrakt.
Seitens Gericht. Ja, es hat ja immer wieder gegeben, so ein paar Staatsanwälte, wo du gewusst hast, wenn du dort reinlaufst und tatsächlich die Aussage verweigert wird, konsequent, gibt es mal die Faust auf den Tisch oder ein Gebrüll oder keine Ahnung was, oder ein Nervenverlier oder wirst zusammengeschissen als Verteidigerin, allenfalls auch als Klient, dann hast, oder als beschuldigte Person, dann hast du die Klienten darauf vorbereitet, ja, oder? Ist schon schwierig. Ich meine, du kennst dann die Leute so ein bisschen. Es ist so, oh Gott.
Und das ist im Gericht. Aber wenn natürlich ein Richter aus dieser, in diese Rolle verfällt, dann ist er aber näher an einem Befangenheitsantrag. Also da muss er ja dann sehr vorsichtig sein, dass er den Grad hält,
der
noch zulässig ist. Und wenn es dann schon in einer Vorverurteilung gibt. Darum erlebt man das wahrscheinlich wenig, weil sie sich dem schon bewusst sind.
Ja,
nicht, aber, dass sie nicht ein Vorurteil hätten, aber sie transportieren es nicht so deutlich nach Hause.
Und wir sind in der Schweiz. Wir sind natürlich in der Regel alle ein bisschen gemäßigt. Und wenn, das, was du jetzt eigentlich beschreibst, das ist in der Regel zwischen den Anwälten und den Gegenparteien, oder? Aber selten mit Behördenmitgliedern.
Ja, aber der Fall, den du jetzt ansprichst, war ja in einem Rahmen von einem abgekürzten Verfahren gewesen. Und dann darf man sagen, liegt ja ein Geständnis vor, man ist sich eigentlich einig und dann geht es um die Rückprüfung und dann, ich möchte nur erklären, dann darf man ja als Richter allenfalls zur Überprüfung ein bisschen kritischer fragen. Wobei auch da musst du aufpassen, oder?
Ich enthalte mich und sage einfach nur, es ist der Ton, was er ausmachen kann. Man muss sich auch wieder betonen und wiederholen. Jeder soll sich bewusst sein, was er für eine Aufgabe hat und was die Wirkung ist von dieser Aufgabe. Also,
ja, und wie viel?
Auf die Hauptperson, ich wiederhole mich wieder, die Hauptperson im Verfahren ist die beschuldigte Person. Wenn es Geschädigte und Opfer hat, sind die auch wichtig. Aber es geht schlussendlich um die Verurteilung von dem Menschen. Und es ist dementsprechend adäquat, damit umzugehen. Mich kannst du anschreien, von mir aus. Alles gut. Aber nicht meine Klienten und meine Klientinnen. Egal, in welcher Position
sie sind. Ja, natürlich, weil jetzt machen sich vielleicht Behörden ein bisschen zu wenig bewusst, was Druck auslöst.
Wahnsinn.
Viele Leute gehen ja einfach einem Druck auch nach, weil sie einfach die Schwächeren sind, weil sie die Rolle nicht kennen, weil sie einfach das Verfahren loshaben wollen, weil der stetige Druck auf der Brust, der so ein Verfahren mit sich bringt, wollen loswerden.
Ja.
Und das wird, oder? Ich bin sicher, es gibt ganz viele falsche Geständnisse. Einfach am Frieden zu lieben.
Und eben, es ist auch jeder Mensch reagiert ganz anders unter Druck. Ich habe das heute mit einem Klienten besprochen. Es gibt einen derartig, wo ja, nein, vielleicht. Und dann kommt, ja, ist das überhaupt nicht ruhig gewesen. Aber unter dem Stress gar nicht anders können als ja, nein, vielleicht. Und ich habe ja auch mal einen Klienten, der hat eine Redewendung nach dem anderen rausgehauen, die nie passt. Wirklich nie. Erstens habe ich es natürlich aufgefangen im Plädoyer, aber man hat also es ist klar gewesen, woher das kommt. Es ist nicht zu seinem Nachteil gedrillt worden. Aber im ersten Moment ist es natürlich so ein bisschen, und das Gericht hat, glaube ich, so mich angeschaut, so, jetzt kommt so eine Redewendung. Wieso sagt er das? Hat sie ihm das gesagt? Und nein. Und dann sind aber immer mehr gekommen und so, aha, okay, das ist jetzt einfach seine Art, um irgendwie, ja, wahrscheinlich hat er es einfach super gut machen, oder?
Weil wir das tagtäglich erleben, in welcher Rolle auch immer, als professionelle Vertreter oder Beteiligte, macht man sich viel zu wenig klar, Und uns ist das eben klarer als Verteidigung, weil wir viel näher bei den Leuten sind, was das für eine brutale Drucksituation ist. Und du wirst dort in ein Skiwerferlicht in die Mitte gesetzt. Und dort stehst du vor Leuten, die nachher darüber entscheiden, ob du ins Gefängnis musst. Mhm. Das ist maximal ausgeliefert, maximal abhängig. Und dass du dort ein Blackout hast, dass du dort einen leeren Kopf hast, das ist völlig klar.
Genau.
Und das geht aber völlig vergessen, weil uns diese Rolle so bekannt ist.
Nein, das ist mir extrem wichtig.
Nein,
dass
uns nicht, aber im Gericht etwa dir.
Aha, ja. Gut, aber eben, die sitzen einfach dort drinnen und es kommt, erst wird zugeführt, egal ob tatsächlich zugeführt wird oder nicht. Dann kommt der Zweite, dann kommt der Dritte. Und wir treffen die Menschen vorher. Wir müssen mit ihnen reinlaufen. Wir können ihre Stimme auffangen. Wir sehen sie ja nicht das erste Mal, sondern wahrscheinlich schon ein paar Mal. Kennen sie entsprechend ein bisschen und so. Wir sind dem eins zu eins ausgeliefert. Oder? Und dann sitzen sie dort und dann, ja, Scheinwerfer an. Und dann dürfen sie dir alle Fragen stellen, aber du darfst eigentlich nichts machen und musst einfach liefern und dann musst du wieder gehen.
Ja, und nachher tun die professionellen Rechtsvertreter, der Staatsanwalt redet, der versteht nicht viel den Klient vom Rechtlichen. Dann kommt seine Verteidigung, da vertraut er auf Gutes, hört wahrscheinlich auch nicht zu, weil er gar nicht mehr fähig ist, weil er so gestresst war vorher, dass es einfach ein Leistungsabfall ist. Am Schluss tut das Gericht das Urteil eröffnen, das sie ja auch nie verstehen.
Nein.
Letztens habe ich nach der Urteilsberatung ist nachher zur Urteilsbegründung gekommen. Dann habe ich mich schnell übergelehnt und dem Klient gesagt, hast du verstanden, was gerade passiert ist? Und dann hat er mich so mit unsicherer Stimme so, gell, ich bin jetzt gerade freigesprochen worden. Ja. Und dann ist so richtig alles zusammengefallen. Und dann habe ich richtig gemerkt, die Urteilsberatung hätte dann nicht mehr folgen können. Hat dann laut angegähnt, ist mir dreimal das Handy runtergefallen. Er ist einfach so, einfach unendlich erleichtert gewesen, ja. dass der Albtraum sein Ende gefunden hat.
Ja.
Der Dörscherwitz sagt, es gibt keinen Karriereweg, aber es ist eine Binsenwahrheit, die für alle passt. Es gibt keinen einzig richtigen Weg, aber es gibt natürlich falsche Wege. Und der schlechteste Weg ist, wenn man sich quasi in eine Jobbeschreibung von einem anderen Mensch hineinzwängt.
Ja, das fasst sich ein bisschen das zusammen, was wir vorher schon besprochen haben, oder? Das ist irgendwie logisch. Also, was für mich passt, muss klarerweise nicht für andere passen. Und das ist ein, also, ich meine, du kannst ja schon anfangen, welchen Berufsweg du machst. Okay, studierst, muss nicht für jeden passen. Jus muss nicht für jeden passen. Und dann Strafrecht muss auch nicht für jeden passen. Und dann die Unterscheidung, Verteidigung oder geschädigte Vertretung muss auch nicht für beide passen. Also für alle passen. Oder, grosse Kanzlei, kleine Kanzlei, gut, gross. Mittelgrosse Kanzlei, kleine Kanzlei, das ist logisch.
Aber das Problem ist natürlich, dass auch am falschen Weg kann sich auch lang als richtig anfühlen. Man ist neu, man hat Status, man hat Einkommen, man hat Zugehörigkeit, man hat ein schönes Sitzungszimmer, man hat schöne Visitenkärtchen. Und dann musst du schon vorsichtig sein, dass du nicht innerlich langsam ausbrennst.
Ja, ja. Aber ich meine, es ist jetzt so
ein. Es gibt doch schon so Leute, wo du mit einem Umgang hast, wo du schon das Gefühl hast, dass so der Pegel an Emotionalität eingeschränkt wirkt.
Ja,
so ein bisschen abgetimmt.
Ja, das hast du ja.
Und wenn du nicht aufpasst und irgendwann kommst du ja auch nicht mehr raus. Oder ich, jetzt sagen wir ich, 50.
Mhm.
Könnte ich noch, die Staatsanwaltschaft würde mich nicht nehmen.
Aber nicht wegen dem Alter.
Wirtschaftsleih würde mich nicht nehmen. Ich kann ja gar nicht mehr anders machen.
Selbstverständlich kannst du noch andere Sachen machen.
Was denn?
Ich würde das alles im Fall nicht so kategorisch ausschliessen.
Nein.
Ich sehe dich jetzt so als Audi auf der Staatsanwaltschaft.
Genau, ich möchte das Audi. Heute sind wir ja so formalistisch. Natürlich, ich würde dich noch in ein Audi-Jahr zwängen.
Aus dem Kanton Zürich zumindest, ja.
Stell dir vor.
Nein, ich glaube, ich bin überzeugt, oder das ist meine Lebensüberzeugung. Es ist egal, wie alt du bist, es ist nie zu spät.
Nein, aber in unserer Gesellschaft.
Das ist egal, um das neu zu machen. Und aber das ist ja das, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Du musst dich immer wieder fragen, bin ich am richtigen Ort?
Gut, also wenn ich jetzt heute morgen, aufstehe und finde, bin ich nicht mehr am richtigen Ort.
Mhm. Also zum Nähkästchen plaudern. Du hast doch noch nie gesagt in den vergangenen Jahren, dass du nicht am richtigen Ort bist. Aber deine Prioritäten tun sich schon ein bisschen ändern. Du musst dich auch immer wieder ein bisschen neu feinjustieren. Vielleicht nicht neu erfinden, aber feinjustieren. Machst du auch?
Ich weiss nicht, von was du jetzt.
Selbstverständlich weißt du nicht, von was ich rede. Das ist immer eine gute Idee.
Und ich meine, in einem Strafverfahren ist es ja ähnlich. Eine falsche Strategie kann ja unmittelbar sehr angenehm sein. Sie vermeidet den Konflikt. Sie erzeugt Aktivität. Du wirst aktiv Beweisanträge und dies und das. Du hast das Gefühl, du bist im Tun.
Mhm.
Und dann beruhigt das der Klient, weil man macht ja etwas. Man gibt ganz viele Ergänzungsfragen. Die schwachsinnigste Ergänzungsfrage, die der Klient beerdigt, aber der Klient findet es super, weil der Anwalt hat es jetzt da mit böser Stimme Fragen gestellt. Das ist auch noch, wem dient die Strategie und wie viel Rückgrat hast du, um etwas zu machen, weil es einfach sicher das Richtige ist, obwohl unmittelbar der Klient damit vielleicht gar nicht sich gut vertreten fühlt.
Ja, und das sind zum Glück so Momente, die du nicht so häufig hast, finde ich. Weil es ja wie vorher...
Aber hast du nicht? Ich habe gerade letztens mit einer Einvernahme gehabt, wo dann auch irgendeinem Schluss zur Ergänzungsfrage, ich war wieder mal Privatklägervertreter, hat die Verteidigung doch Ergänzungsfragen gestellt.
Mhm.
Ich bin überzeugt, die Verteidigung hat nur Ergänzungsfragen gestellt, weil sie wollte Aktivität und Aktionismus und einfach dem Klient zeigen, ich bin da, ich stelle jetzt Fragen.
Ich schon. Aber ich meine, mehr Situation, dass du, also ich kann schon, ich meine, ich kann ja dann, wenn du rausgehst und schnell mit dem Klient gehst, besprechen auch meine Ergänzungsfragen, gibt es dort, die dann eine ganze Liste haben. Und dann habe ich mir so auf die Schnelle sagen, ganz sicher nicht, nein. Und dann ist natürlich schnell die Stimmung nicht so gäbig gewesen. Und dann habe ich es mir erklären. Also, ist auch mein Job, logisch muss ich das erklären. Also, in dem Moment, wo wir, glaube ich, wieder zurück sind, in das Einvernahmezimmer, hat der Mensch mich, glaube ich, völlig daneben gefunden, dass ich das nicht mache, sich jetzt eben nicht mit diesen Fragen kommen, mit böser Stimme und anstatt die andere Person versenken, uns versenken. Mama, das gibt es natürlich schon, aber ich meine, häufig erkläre ich schon oder versuche ich möglichst viel zu antizipieren und mit meinen Klienten schon zu besprechen, dass eben das gar nicht erst kommt, oder? Dass sie nicht von mir erwarten, dass ich da irgendwelche sinnwidrige Fragen stelle und einfach ein bisschen blöd tue. Also blöd tun oder böse fragen oder so.
Man muss vermitteln, dass man den Fall eben nicht in die Einvernahme gönnt und dass eben Papier geduldig ist und dass eben etwas ganz anderes passiert. Und dass es jetzt nicht darum geht, von mir aus die Staatsanwältin zu beeindrucken, ja. Sondern es geht, was dann 3 Jahre später das Gericht mit dem macht.
Genau.
Also Laut ist nicht einfach ein Angriff, Freundlichkeit ist kein Nachgeben, umfangreich sein ist auch nicht gründlich. Im Übrigen.
Nein.
Kurz ist nicht oberflächlich. Ein scharfes Schreiben, das, was ich vorher erwähnt habe, die dunkle, kalte Brise, die da von St. Gallen nach Zürich geweht ist, das muss, kann schwach sein. Habe ich jetzt sehr schwach gelesen, obwohl es sicher nicht so gedacht war. Oder man muss ja dann auch immer vor dem Hebel lesen, der dahinter steht.
Logisch.
Und darum braucht es uns eben und darum kann nicht einfach jeder Strafverteidiger.
Schön gesagt.
Ein höflicher Satz kann tödlich sein, wenn er exakt trifft.
Hübsch. Hübsche Sätze, die du da hast.
2 Glas Wein und ich werde poetisch.
Mhm.
Also die Quintessenz von diesem viel zu langen Podcast jetzt wieder mal. Der Dershowitz sagt, lebe in deiner eigenen Haut.
Mhm.
Also Authentizität.
Mhm.
Also ich muss zu meiner, also ich meine berufliche Authentizität. Also ich muss zu meiner Funktion passen.
Ja, ich muss passen und ich muss es ein bisschen verinnerlicht haben. Also eben, auch das, ich habe schon ein paar Mal gesagt. Wenn du als Verteidiger nicht die Frage kannst beantworten, hey, wie kannst du nur oder kennst du das und das vertreten und verteidigen, ja, dann bist du am falschen Ort.
Und darum ist es eben, glaube ich, doch wichtig, dass man sich Verschiedenes anschaut, aber immer auch mit einem Ausstiegsplan.
Mhm.
Das sagt er ja auch.
Mhm. Das wäre meine frühe Pensionierung, Herr Bonin.
Ja, und die grosse Frage ist halt dann immer, woran merke ich, dass ich bleiben soll und woran merke ich, dass ich nur bleibe, weil ich Angst habe, zu gehen.
Ja, aber das haben wir auch schon besprochen. Das ist ja der Wolltest-du-mal-in-Ausstehen-Frage, oder? Schlussendlich.
Ja, du kannst schon in einem goldenen Käfig sein und gerne aufstehen. Aber weißt du, wenn du in der falschen Rolle bist, dann ist einfach auch das Burnout viel näher. Weil das einfach auch unendlich viel Energie braucht, eine falsche Rolle zu spielen.
Okay, bin ich mir jetzt nicht sicher.
Stell dir mal vor, du wärst jetzt im Herz eine glühende Strafverfolgerin.
Und ich wäre bei der Staatsanwaltschaft, dann hätte ich ganz sicher kein Burnout.
Nein, dann nicht, aber du bist jetzt in der Verteidigung. Du hättest jetzt so ein Herz, wärst jetzt aber in der Strafverteidigung. Dann würdest du ja alles contre-coeur machen.
Ja, contre-coeur kann natürlich auslaugend sein, aber andererseits, wenn du derart nicht willst, dann kannst du das ja einfach machen. Also ich meine, eben, jetzt wirklich überspitzt gesagt, wenn ich in der Strafverfolgungsbehörde wäre mit einem durch und durch Verteidigerherz, dann würde ich doch einfach irgendwie gefühlt nur das machen, was ich wirklich muss, dass da die Leitung zufrieden ist und würde einfach alles ein bisschen verjähren lassen. Hätte ich kein Burnout. Würde ich ein bisschen Ping-Pong spielen am Freitagnachmittag und gut ist.
Nein. Du würdest dich mit den Leuten nicht verstehen, dich wieder Pfeil langweilen.
Gut, aber dann gehst
du. Kennst du morgen nicht gerne ins Büro.
Ja, eben genau.
Aber ist das, was ich ja sage?
Nein, das ist das, was ich sage.
Nein, du sagst, ich könnte es managen. Ich würde dann...
Ich habe gesagt, ich würde nicht in ein Burnout hineingehen, wenn
natürlich.
Ich...
Natürlich. Ein Bore-out würdest du gehen.
Du redest von dem. Aber schlussendlich nein, machst nicht. Du jetzt wieder aber das Gleiche, wie
ein
ich...
Ein Out ist es.
Herr Bonin, musst du mal zurückspulen. Du hast... Es ist jetzt wieder das. Es ist... Kannst du am Morgen... stehst am Morgen gerne auf. Und ich glaube, die Gefahr von einem Burnout ist viel grösser, wenn du in dem bist, wo du liebst. Weil du nicht aufhörst, weil du das Maximum aufholen rausholen willst. Will. Oder das Duracell heisst, ich will. Contre-coeur ist nicht das. Zumindest stelle ich mir das nicht so vor. Aber ich bin auch nicht dort, wo ich... Ich bin nicht dort, wo ich gehöre.
Meine Aussage ist ja nur so, ist ja nur gewesen, wenn du Ping-Pong-Nina wärst, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren.
Das stimmt. Das ist wahr, ja. Da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, es ist in dieser Gesellschaft, wo wir sind, wo der Job viel schon nur allein viel Zeit einnimmt vom alltäglichen Leben, ist es sehr empfehlenswert, das zu machen, was man gern macht. Nicht zwingend gut drin ist, wie man oder muss sein, wie wir gelernt haben, nach der Schweiz. Ja.
Also ich glaube, der Brief jetzt, er ist vordergründig gerade zum Karriereberatung, aber eigentlich ist ein Brief über Selbsterkenntnis.
Ja, aber es ist ja jeder.
Nein, nicht Selbstbekenntnis. Was, jeder?
Selbstbekenntnis. Über die Selbsterkenntnis ist ja jeder Brief gerade um die Selbsterkenntnis, so habe ich gemeint. Aber Bekenntnis, das ist neuer, ja.
Also man muss sich schon gut kennen oder man sollte versuchen, sich gut zu kennen, dass man dann auch versteht, dass zum Beispiel eine Angst, die man hat, nicht Vorsicht ist. Man kann ja alles immer auch schönreden. Oder eine Aggression, nicht Mut. Oder eine Anpassung, nicht Gescheitheit. Und dann ist man eben der Rat nicht abstangen.
So ein schönes Schluss.
Nein, ich kann noch mal etwas sagen. Aha. Oder es braucht ja auch nicht jeder Klient den gleichen Touchmeister, nicht die gleiche Härte. Es gibt ja Klienten, wo man wirklich streng sein muss,
ja,
um sich von sich selber zu schützen. Oder
sich?
Nein, nicht mich. Aha, der Klient vor sich selber zu schützen.
Ja, eben.
Und nicht jeder Fall braucht auch die gleiche Lautstärke.
Nein.
Und auch, es muss nicht auch jeder Fehler von der Gegenseite so verkrügt werden. Und nicht jede Aussage von Weigerung ist gescheit.
Nein.
Und nicht in jede Kooperation ist Schwäche.
Das ist richtig. Nein, das ist wahr. Es gibt nicht den Standardfall.
Ja, eben genau. Das Point, will ich genau oder? Sagen.
Es gibt nicht Standardverteidigung, es gibt nicht Standardfall, es gibt nicht Standardmenschen, die dahinterstehen.
Und Kunst ist, offen zu bleiben bei dem, flexibel zu bleiben. Und Kunst ist ja, der Staatsvertreterin respektvoll zu begegnen und gleichzeitig kein Zentimeter rechtsstaatlichen Boden verschenken.
Mhm. Ja, genau das ist es, ja.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort.
Das ist ein super Schlusswort.
Kein Zentimeter rechtsstaatlichen Boden zu verschenken. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg, den wir beschreiten wollen, mit verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.